Was ist ein Data Citizen? Wie entwickelt man diese in der Zukunft? Was hat ein 6-Stufen-Modell damit zu tun? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Tim Kessler von Siemens Energy in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber bzw. in live neben mir sitzt der liebe Tim Kessler von Siemens Energy. Mit dem spreche ich jetzt über ein spannendes Thema, nämlich Citizen im Umfeld von Digital und Data. Hi Tim.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja, ich hoffe, es ist nicht zu erschreckend, wenn man hier sozusagen vor einem etwas größeren Setup steht. Für mich auch noch ein bisschen ungewöhnlich, aber du machst keinen nervösen Eindruck.
Ich glaube, das Thema ist spannend. Wir werden viel drüber reden. Deshalb, ich bin da, das ist relaxed. Mein Tagesgeschäft. Ja.
Cool.
Werden wir gut reinkommen.
Ja. Sag doch mal ganz kurz, was dein Tagesgeschäft ist. Also was machst du bei Siemens Energy und warum beschäftigst du dich mit dem Thema Data bzw. Digitalisierung?
Also Siemens Energy ist eine ziemlich große Firma. Wenn man das ein bisschen auseinandernimmt, da bin ich in einer Übertragung der Energie.
Ja.
Das heißt sozusagen ganz salopp vom Windrad zu uns nach Hause.
Ja.
Um diese Komponenten herzustellen, gibt es ein Netzwerk von Fabriken weltweit. Da haben wir zwischen 30, 40 Fabriken. Zurzeit gehen welche raus, es kamen andere dazu. Wir bauen neue Standorte aufgrund der Energiewende und des großen Bedarfs. Ich sag mal 30 plus Werke weltweit. Werke, also traditionell gewachsen, die jetzt natürlich noch mehr wachsen müssen und noch mehr Output generieren müssen. Und dafür versuchen wir ihnen zu helfen auf der Daten- und Prozessautomatisation mit Citizen Development.
Ja. Was ist für dich Citizens Development, wenn man das versucht mal so ein bisschen zu erklären?
Also schwarz-weiß, Citizen Development heißt für mich, dass Leute wie ich,
ja,
der weder Python noch R coden kann, aber ein immens großes Wissen hat, was Prozesse und Daten angeht, aufgrund dieser so gesagten Domain-Expertise, dass die halt mit Low-Code und No-Code-Anwendungen mittlerweile riesigen Impact generieren können.
Ja, das heißt, simpel gesprochen sind da zwei weitere Themen da hinten dran. Einmal Demokratisierung der Daten, also zur Verfügung stellen an alle. Und auch so ein bisschen Data Literacy. Tolle Buzzwords, die wir hier jetzt alle verwenden, aber die können wir ja gleich nochmal tiefer legen. Also die Expertise zum Datennutzen steigern auf Fachanwenderseite, damit man die Daten, die allen zur Verfügung stehen oder den relevanten Personen zur Verfügung stehen, dann auch nutzen kann.
Ja, genau. Also Datendemokratisierung fängt damit an, dass, jetzt wieder auf mich bezogen, das ist gar nicht mal so lange her, ich sage mal 5, 6 Jahre ist es her, dass ich halt, wenn ich aus unserem ERP-System, SAP, Daten haben wollte, das über Transaktionen mir runterladen musste, im dümmsten Fall, wenn die Informationen nicht in einer Transaktion da waren, musste ich jemanden befähigen bei der IT oder überzeugen, dass mir eine extra Transaktion, ein Download generiert wird, Zeit, Geld. Das fällt weg.
Ja.
Also als Citizen Developer haben wir ein Ökosystem gebaut, wo man mittlerweile mit entsprechender Software, Drag and Drop, über den Data Lake zu unserem ERP-System kommt. Und das ist natürlich ein Game Changer, weil ich jetzt auf einmal sehe, wie meine Daten überhaupt sind in diesem großen, mächtigen SAP-System. Und ich natürlich sehe, dass da auch nicht immer alles sauber ist. Also zum Thema My Data is Better Than Yours. Es fängt damit an, mit der Erkenntnis zu wissen,
dass sie nicht immer besser sind.
Dass sie nicht immer besser sind, aber die Transparenz zu erhöhen, um sie dann zu verbessern. So, das ist die Datendemokratisierung. Und streng genommen, jeder, der einmal dann eine Data Pipeline gebaut hat, jeder Citizen, der lernt immens über das SAP-System, was die Daten bedeuten. Also er kann dann irgendwann auch Daten sprechen und mit denen natürlich sinnhafter umgehen.
Wenn wir versuchen, das nochmal sozusagen Revue passieren lassen, Wann bist du denn gestartet und wie war der Zustand? Weil du beschreibst ja schon ein bisschen gerade die Vision oder Mission, die ihr habt und vielleicht auch den aktuellen Stand, wo ihr gerade steht. Wie lange bist du jetzt bei Siemens Energy in dieser Funktion oder generell?
Also bei Siemens Energy wortwörtlich in dem Monat, oder Siemens und Siemens Energy danach.
Ja.
Vorher war das ja eine Firma. Wir sind dann irgendwann eigenständig geworden als Siemens Energy. Sind es 25 Jahre.
Ui,
Ich würde sagen, in diesem Datenkontext bin ich seit 4, 5 Jahren.
Ja.
Und hauptsächlich dadurch getrieben, dass ich mich schon immer für Prozesse interessiert habe. Und die Frage, warum machen wir das alles so manuell? Also das spielt wahrscheinlich auch meine Vergangenheit rein, dass ich 5 Jahre im internen Audit war, viel mit Prozessen gearbeitet habe, viel gesehen habe, wie manuell doch Prozesse sind. Und das war so der Stein des Anstoßes. Und dann, wie die Zufälle es so wollen, kommt halt ein Kollege und erzählt von einer Software und sagt, kennst du das?
Ja.
Nein, kenne ich nicht. Kurz danach kommt noch ein Kollege, ein anderer, und sagt, hast du davon schon mal gehört? Nein, habe ich nicht. Und so hat mich das ein bisschen heiß gemacht. Und so bin ich in das Thema reingekommen. Nach dem Motto, okay, wenn das Thema so mächtig ist,
Und viele darüber erzählen,
dann glaube ich, dass auch ich Impact generieren kann. Denn Prozesse, Daten kenne ich ja.
Ja. Und dann bist du von dieser Stabstelle, von der Verantwortung eher sozusagen Projekt-, Prozessthemen getrieben, hingekommen zu, okay, kann man das Thema gesamtheitlich nochmal in einem Reorganisation der Prozesse, Orga größer angehen für Siemens Energy, für deine, weiß jetzt nicht, ob Sparte ist oder ob Sparte der richtige Begriff ist, also sozusagen von Generierung der Energie bis hin sozusagen zum Haushalt, dann zu übernehmen.
Also ich hatte das Thema für mich entdeckt in einer anderen Business Area oder Sparte, sagen wir es mal so, wie auch immer, andere Organisation. Die waren noch sehr Excel- und PowerPoint-hörig und waren noch nicht so offen. Und dann habe ich versucht, eine grüne Wiese zu finden in dieser Firma, was mir dann auch gelungen ist.
Ja.
Und da habe ich dann letztendlich diese Citizen Development aufgebaut. Also klar, mit anderen sehr, sehr wichtigen und guten Peers in der Firma. Aber in dieser Einheit habe ich es dann von null auf eine doch sehr große Community hochgezogen.
Ja.
Mittlerweile oder einhergehend haben wir natürlich auch eine Vision, dass wir diese ganzen Werke, die wir letztendlich in unserer Organisation haben, dass wir die in einen Status von Smart Factories versetzen oder zumindest mal digitale Fabriken.
Ja.
Über 6 Stufen.
Ja.
Das heißt, von 1, wie erfasse ich Daten?
Ja.
Ist es noch der Stift und der Zettel?
Ja.
Oder ist es zumindest mal Excel? Oder ist es vielleicht sogar schon eine Datenbank? Und so weiter und so fort. Dann, wie verbinde ich verschiedene Daten? Ja, verschiedene Datenbanken, verschiedene Datenquellen. Der Klassiker, wo dann jeder drüber stolpert, ist der Key zwischen Daten. Sind die überhaupt zu verbinden? Das ist dann sozusagen die Stufe 2. Stufe 3 ist, dass man zumindest mal aus der Vergangenheit lernt, visualisiert, als auch so ein bisschen die Gegenwart, also hauptsächlich BI. Da kommen auch dann Themen für uns rein, dass wir Fabrikabläufe über Digital Twins simulieren wollen. Da geht es dann, in der BI geht es immer los. Visualisieren und dann die Stufe 4 bis 5 ist klassisch Prädiktion, Vorhersehen, aus Daten lernen für die Zukunft. Und die 6. Stufe ist dann, darüber redet ja jeder, AI in verschiedensten Ausprägungen, das ist so die Vision.
Wo steht ihr?
Also da sind wir im Industriemittelfeld oder sagen wir mal, der industrielle Standard Median ist bei zwischen 2 und 3. Wir haben natürlich Lighthouses, die sind viel, viel weiter. Wie gesagt, Digital Twins von Fertigungsabläufen, ganzen Fabriken, bis hin zu Chatbots in AI, bis hin zu Prädiktionen auf Massendaten. Also Beispiel, wissen wir, wann gewisse Produkte kaputt gehen oder nicht kaputt gehen. Also die Lighthäuser sind da, in der Fläche gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun.
Und das ist sozusagen ja der Weg, der Reise von Reifegrad 1 auf 6 zu kommen. Dafür brauchst du auf der einen Seite Technologie. Jetzt ist meine Ansicht, und ich bin frech, glaube ich, ich gehe bold in den Markt rein und sage, es ist, glaube ich, genug Technologie, die man nutzen kann. Es muss nicht neu erfunden werden, sondern es geht eher darum, und dann sind wir ja wieder bei unserem Vorgespräch, du brauchst die Organisation, die die Daten nutzen kann. Also wie bist du ein Silo organisiert oder wie stellst du dich generell auf? Und auf der anderen Seite brauchst du auch Menschen, die das tun. Ja, und das ist, glaube ich, das Thema, was du gerade spielst, richtig?
Also das ist für mich mittlerweile das Hauptthema. Der Faktor Mensch in der Digitalisierung ist immens wichtig.
Ja.
Jetzt stellen wir uns nochmal diese 6 Stufen vor. Das ist ja kein luftleerer Raum, in der diese Digitalisierung Nein. oder Transformation stattfindet. Ich sage immer, das wird oder betrifft unsere Daten, die Prozesse und die Menschen. Und um es kurz zu machen, wenn sich dieser Mensch nicht transformiert, ja. dann wären das die Daten nicht und auch die Prozesse nicht. Also der Mensch ist da ziemlich wichtig. Das heißt, aus 2 Blickwinkeln. Der erste Blickwinkel, war den ich eben skizziert habe, ist, sich selber bewegen, innovativ zu sein, zu überlegen, wie kann ich etwas besser machen. Das andere ist natürlich auch, Wandel anzunehmen. Also innovativ sein, was auszuprobieren, und der Rest, der vielleicht nicht innovativ sein möchte, zumindest sagt, das hole ich mir mal an. Also adaptiv zu sein. Hm. So, und da spielt der Mensch auf jeden Fall rein.
Glaubst du, dass man von Anfang an den Mensch braucht? Also die Frage ist so ein bisschen, wo startet man? Ne? Du hast jetzt sozusagen Punkt Reifegrad 1, du hast Reifegrad 2. Schafft man eigentlich gewisse Reifegrade sozusagen so zu provozieren, dass du vielleicht unabhängig vom Mensch vormarschierst? Oder glaubst du, dass du bei jedem Punkt ein gewisses Involvement vom Menschen brauchst?
Also ich bin der Meinung, dass man den Menschen braucht, weil der Wandel von innen kommen muss.
Ja.
So, das heißt, von außen, ich sehe es auch, wie gesagt, wir sind eine traditionelle Firma. Wir haben große Traditionen.
Ja.
Unsere Werke haben eine weitreichende Tradition in allem, was sie da tun.
Ja.
Wenn ich jetzt von außen herkomme und sage, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so und anders, dann verliert man einfach. Die Menschen, man wird auch nie irgendwo eine Lösung implementieren können, meiner Meinung nach. Das heißt, das Thema kommt von innen, aus der Organisation. Eine Organisation ist letztendlich ein Konglomerat von Menschen. Das heißt, im Individuum ist es dann wieder der Mensch.
Ja.
So, und ich habe eine Menge Use Cases, wo es halt teilweise an einzelnen Menschen hängt. Also ein einziger Mensch, der der Meinung ist, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, hält einen riesen Use-Case auf.
Ja. Hast du vielleicht musst du nicht zu konkret werden, aber hast du mal ein Beispiel dafür? Weil ich finde das total spannend, ich habe ja bei Funke Mediengruppe habe ich das Data Institut mitgegründet, und die sind jetzt sozusagen selber unterwegs, und da ist sozusagen die Ansage, die immer wiederholen ist, den Euro, den du in Architektur investierst, also Technologie, da musst du das Dreifache in Menschen und in Kultur investieren. Und Organisation, weil du musst das, also sei es Zeit oder Geld, wie auch immer, das musst du nach vorne treiben. Und weil das ist ein toller Case, den du gerade beschreibst, weil das genau das bestätigt. Du kannst dir welche Technologie auch immer hinstellen. Wie du sagst, wenn ein Mensch in der Organisation, der vielleicht seit 25 Jahren da ist, ob Männchen oder Weibchen, da sitzt und sagt, sehe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht,
genau,
kann der Case nicht funktionieren. Das ist jetzt mal übertrieben, aber das ist dieser eine Dominostein, der eigentlich auch mit ins Rollen kommen muss. Und das kannst du nicht über, ich mach mal schnell oder ich tausche diese Person aus, weil dann hast du die, wie du vorhin gesagt hast, Domain- oder Fachexpertise plötzlich weg, die du brauchst, um die Prozesse zu verstehen, sondern du musst die Leute anders überzeugen.
Also bin ich voll dabei. Wir haben kein Technologieproblem. Es ist wirklich die Kultur, der Mensch. Ja. Ob ich jetzt die Cloud beim Provider A, B oder C habe, das ist wurscht. Oder ob ich mein ETL mit X oder Y mache, ist wurscht. Auch BI ist wurscht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch bei euch im Podcast mal war. Warum scheitern Digitalisierungsprojekte meistens durch die Kultur, durch den Menschen, nicht wegen der Technologie. Also da bin ich voll dabei. Und ein Beispiel von einem Use Case. Relativ einfach. Funktioniert mittlerweile in ungefähr 20 Einheiten.
Ja.
Es gibt aber eine Einheit, die trotz der Masse, die mittlerweile auf dieser Lösung ist, sagt,
sehe ich nicht.
Passt bei nicht. Ich bin anders, ich bin speziell, wir sind ein anderes Land, die sind doch ganz woanders, die haben ein anderes Produkt. Geht nicht.
Und dadurch kannst du es nicht überall hin skalieren.
Naja, also ich sag mal so, für 20 Standorte, die eine Lösung, da sind wir relativ stolz drauf, ja, dass wir das so weit gebracht haben, aus dem Citizen raus, ja, dass sowas an 20 Standorten läuft, aber irgendwo wurmt es ein. Ja. Wenn man sagt, Mensch, also jetzt haben wir schon die Erfahrung von 20 verschiedenen Einheiten. Wir waren in jeder, wir haben 22 SAP-Systeme, ja, noch ungefähr, ja, wir konsolidieren gerade, ja, aber wir waren in jedem SAP-System. Wir kennen die Klinken. Wir wissen, wie verschiedene Einkäufer oder andere Personen in dem System arbeiten. Wir haben das jetzt schon 20 Mal durch. Warum denn nicht? Ja, also auch da wieder Digitalisierung ist zum größten Teil natürlich auch wieder People-Business im Sinne von Marketing, überzeugen. Leute, ja, ich mag diesen Begriff abholen nicht. Ich habe da so ein komisches Bild im, ja, Kopf. Ja. Ja, da stehen Leute und man nimmt die halt mit.
Also an der Bushaltestelle.
Genau, an der Bushaltestelle. Ja. Die müssen wir mal abholen. Ja. Aber da kommt man manchmal nicht weiter.
Was ist denn deiner Erfahrung nach sozusagen die Lösung? Es gibt ja Top-Down, es gibt Bottom-Up. Jetzt habe ich bei dir so ein bisschen rausgehört. Citizens-Ansatz ist sehr Bottom-Up.
Also letztendlich haben wir das ganze Thema von unten aufgebaut, aufgezogen. Ja. Wir haben versucht, auf der Arbeitsebene Leute davon zu überzeugen, dass man anders mit Daten und Prozessen umgehen kann. So, und so ist es halt von unten nach oben gewachsen.
Ja. Aber wie, was war der Zucker, wenn wir so in bildlichen Sprachen waren, dass man seine Arbeit geändert hat? Weil das ist ja, ich stell mir das schon krass vor, Tim. Da kommt irgendjemand, weil mein Beispiel ist, das, was wir beide jetzt hier gerade besprechen, sind Leute, die seit 20 Jahren oder eine Generation ein Thema gemacht haben. Bei uns, also bei meiner Tochter ist jetzt 7, die wird...
Meine auch.
Oh, die wird bald, also wenn die 18 ist, wird die Technologieentwicklungen höchstwahrscheinlich in einem Jahr mitmachen oder in Tagen. Also die wird dann natürlich viel mehr in diesem Change sein und diesen Change im Kopf haben. Aber ich finde es total fair, dass man, du bist jetzt auch 25 Jahre bei Siemens Energy sozusagen in Kombination. Wenn man nach 25 Jahren kommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, das, was du jetzt die ganzen 25 Jahre als Beispiel jetzt gemacht hast, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen das jetzt hier mal anders. Jetzt mal sehr plakativ. Wie nimmt man die mit?
Ja, also
ohne abholen zu sagen.
Ich hatte letztendlich auch ein bisschen Glück, muss man so sagen. Ja, Ich habe den Job gewechselt, das war auch noch vor Corona, dann war irgendwann die Möglichkeit weg, in Werke zu gehen, also wirklich mit Menschen zu sprechen. Das heißt, ich musste die auch noch online abholen, noch schlimmer.
Ja.
Aber ich hatte kurz vor Corona die Möglichkeit, weil ich jemanden kannte, der in exponierter Position in einem Werk saß, habe ich angerufen und gesagt, pass mal auf, ich will dir was zeigen. Gib mir nur 20 Minuten, ich will dir was zeigen. Und dann bin ich mit diesem ein Datenmodell, das jetzt mittlerweile so stark skaliert ist, dahin und habe gesagt, hier, schau es dir mal an. Das sind deine Daten. Wenn ich hier klicke, passiert das, das und das automatisch. Und wenn du willst, lege ich dir das auf den Server und es geht jeden Montag, Freitag, wann du willst,
raus.
Automatisch.
Ja.
Und das war dieses Event, das mir geholfen hat. Weil der Mensch, hatte ich halt Glück, das war halt jemand, der nicht gesagt hat, na, das glaube ich dir nicht, das mag ich nicht, sondern er hat gesagt, cool. Und damit ging es los. Also
das war der Stein, der ins Rollen kam.
Letztendlich, wenn man das zusammenfasst, ich hatte eine Lösung, ein Produkt, das gleichzeitig hochgradig skalierbar war und ich hatte Glück, jemanden zu treffen, der auf der gleichen Wellenlänge war.
Weißt du, das unterschreibe ich dir, weil das Thema, was viele sozusagen fragen und sagen, ja, hier, bitte mach mir eine Strategie, Jonas, fürs Unternehmen, mach mir eine Datenstrategie. Den sage ich immer, pass auf, es gibt Architektur, es gibt Kultur, es gibt Organisation. Wenn ich die Strategie mache, will ich sie auch helfen mit umzusetzen, weil ich der Meinung bin, dass du als Externer, dass du als jemand anders nochmal ein Thema weiter rantreiben kannst, um zu unterstützen. Nicht selber, sondern ich bin der Ansicht, ich bin das Stützrad für die Person, die es intern übernehmen soll. Und irgendwann geht das erste Stützrad weg, das zweite Stützrad weg und dann sollen die Organisationen laufen. Und dann sind die Beispiele, die du gerade nennst, perfekt. Nämlich, ich sage immer, wenn du irgendwo hingehst, gehst du dahin und holst dir da ins Leuchtturmprojekt, hast du vielleicht Lucky Shot gehabt oder auch gewusst wie, zu demjenigen, der gut vernetzt ist. Und der vom Reifegrad schon so weit ist, dass er nicht abhaut und sagt, was willst du damit, sondern dass es adaptiert wird. Und wenn du dann die Person hast, eben die auch noch gut vernetzt ist und nicht nur nicht weggeht, dann hast du den ersten Stein, der ins Rollen kommt.
Genau.
Und danach hast du, glaube ich, nicht mal mehr das Problem, zu überlegen, was ist der nächste Use Case, sondern dann musst du eher ein Board konstruieren, musst irgendwie sicherstellen, dass du nicht mit zu vielen Anfragen überfrachtet wirst.
Auch richtig.
Weil dann alle Leute kommen und sagen, das will ich, was Tim bei dir gemacht hat, will ich auch.
Genau.
Und dann klappt es nicht mehr.
Also das ist dann halt das nächste Problem in Anführungsstrichen. Ja. Be careful what you wish for. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Strategien. Aber ja, man muss vorbereitet sein, wenn das dann fliegt,
ja,
dass man dann auch liefern kann.
Ja.
Ja, und dass man dann Ressourcen nachzieht oder technologisch skalieren kann, ohne dass es einem viel, viel mehr Arbeit macht. Ja. Also das muss man halt sicherstellen.
Ja. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die Pain Points oder was sind so die Fallstricke, die du anderen nicht zumuten wollen würdest, weil du sie selber gemacht hast?
Also ein Thema ist sicherlich, die Nachfrage zu unterschätzen.
Ja. Ja,
also wenn ich in einem Gebiet bin, wo offensichtlich sehr viel passiert gerade und wo auch der Druck, sich zu ändern in den Prozessen, in den Daten, so hoch ist, dass die Nachfrage auch hoch sein wird,
ja,
dass man frühzeitig genau das überlegt, wie kriegt man
die Kurve,
wie kriegt man die Skalierung hin, kriege ich die Ressourcen schnell genug ran oder habe ich technische Möglichkeiten, das schneller hochzuziehen. Ne?
Ja. Geht ihr über Use Cases, also bewertet ihr mit der Fachabteilung, welcher Mehrwert daraus entsteht oder wie definiert ihr das?
Ob ich einen Use Case mache oder nicht?
Ja.
Gut, am Anfang geht es ums Klinkenputzen.
Ja.
Da ist man erstmal über jeden Use Case natürlich erfreut.
Ja.
Irgendwann sagt man sich dann, nee, pass mal auf, bevor ich oder irgendjemand jetzt was macht, lass uns mal kurz überlegen, was der Effekt ist.
Ja.
So, und ja, das machen wir. Jetzt nicht im Sinne einer Produktivitätslogik, da gibt es verschiedenste in verschiedenen Firmen wahrscheinlich. Meine Größe ist immer sozusagen die PS eines Datenmodells. Ich überlege immer, was kostet es denn den Menschen jetzt, diese eine Tätigkeit zu machen? Dann sagt er mir meinetwegen, ja okay, er braucht im Quartal dafür 4 Stunden.
Ja.
Dann sage ich, gut, dann machen wir das mal weg. So, dann haben wir 4 Stunden im Quartal. Dann ist natürlich die Frage, durch die Automatisation kann ich die Taktung erhöhen? Gibt es einen Nutzen,
es wenn täglich zu verschicken.
Genau. So, ja. Das heißt, dann habe ich halt diese 4 Stunden täglich.
Ja.
Das sind dann die PS.
Ja.
PS aus der Skalierung, aus der Automatisierung.
Ja.
Und damit gehe ich los. Und da habe ich letztendlich ein Register, wo ich Cases auch, zumindest wenn sie implementiert wurden, aufschreibe und genau die Frage stellen die Leute. Was bringt es denn jetzt? Und was würde passieren, wenn wir euch das ganze Ding jetzt hier wieder abschalten? Und eure Manager sich daran gewöhnt haben, jeden Tag
Reports
morgens um 7 den Report zu haben.
Weil die Frage, die kommt ja dann relativ schnell, ist doch auch wieder, kann man nicht wieder Teile abschalten? Man hat so die Entwicklung der letzten Jahre gesehen, sind alle in die Cloud, dann gab es plötzlich 5 Clouds im Unternehmen, dann gab es manchmal 5 Data Warehouses im Unternehmen und dann kommt ja schnell die Frage, was kann ich alles abschalten? Jetzt haben die meisten Firmen ja gar nicht geschafft gehabt, alles auf einer Infrastruktur aufzubauen. Bei euch hört sich das anders an, sondern dann hast du irgendwie 3 Use Cases da liegen auf einer Data-Infrastruktur, 3 da. Und die Frage muss man sich ja dann schon schnell stellen und da seid ihr wohl drauf schon vorbereitet mit, wenn wir es abschalten, was würde passieren? Und dann brauchst du ja eigentlich wieder die Fachabteilung, die Citizens, die dann für dich mitkämpfen, weil sonst sitzt du ja nur im Boot, hast den großen Kostenblock und der Mehrwert liegt in den Fachabteilungen und die zucken mit der Achsel und sagen, naja, vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja. Also letztendlich, wir hatten schon mal die Diskussion oder haben sie auch regelmäßig. Es ist immer die Frage, was bringt das alles?
Ja.
Wir hatten auch mal die Diskussion, ob man von der einen Lösung, von der einen Software auf die andere geht. Aber letztendlich, wenn man eine kritische Größe erreicht hat, dann wird diese Community auch alles dafür tun, das weitermachen zu können.
Ja.
Ich meine, die Leute haben sich da reingefuchst. Man darf nicht vergessen, ich würde mal sagen, 95% der Citizens, die bei uns sozusagen als Data Worker arbeiten, ich nenne die immer Data Worker oder es müssen nicht gleich Analysten sein. Es sind einfach Menschen, die mit Daten und Prozessen anders arbeiten.
Ja.
Diese Menschen machen das ja zusätzlich zum normalen Job.
Ja, fair.
Die haben sich das alles hart erarbeitet. Die haben ETL gelernt, die haben BI gelernt. Dann haben sie über die Datendemokratisierung, weil sie auf einmal ihre SAP-Daten ziehen können, haben sie Data Literacy dazu gewonnen, haben SAP wieder neu gelernt. Ja. Und das werden sich die Leute dann auch irgendwann nicht mehr nehmen lassen.
Ja.
Beziehungsweise ist dann immer die Frage, wenn ich jetzt von dem einen Pferd aufs andere schwenke, wer wird aufs nächste Pferd überhaupt noch steigen?
Mitgehen, ja.
Und das ist zum Beispiel auch das größte Problem, das sehe ich auch immer noch. Also Technologie hin oder her, ja, man kann das BI in der einen Plattform machen oder in der anderen. Das Kritische, was ich immer sehe, kulturell und von der Message ist, wenn ich Systeme zu schnell wechsle,
ja,
dann verliere ich Menschen, weil jemand, der ein Dashboard in der Plattform A gebaut hat und jetzt das Ding migrieren muss, weil die IT macht es ja nicht für ihn,
ja,
er muss es migrieren. Dieser Mensch arbeitet aber on top in der Datenthematik. Wird er nicht machen. Dazu verliert er das, was er sich angeeignet hat. Hat er die Zeit, sich in was Neues einzuarbeiten? Wahrscheinlich nicht. Und die kritischste Message, finde ich eigentlich immer, ist, alle, die um die Innovatoren drumherum sitzen,
ja,
die werden sagen, habe ich dir doch eh gesagt, hör auf mit dem BI, das geht eh wieder weg. Mach Excel.
Das ist ja sozusagen so die nächste Stufe, wie du die Leute, die du hast ja dann Leute, die du überzeugt hast. Überzeugen hört sich auch negativ an, weil es hört sich so an, als ob wir irgendwas verkaufen wollen, was ja gar nicht der Fall ist. Und dann hast du ja wieder die sitzen ja wieder in einer Fachabteilung, wo andere Leute drumherum sitzen, die vielleicht noch nicht so offen dem Thema gegenüber sind. Aber ich glaube, das ist der Wandel des Menschen, oder? Also ein bisschen diese Ungewisse rauszufinden.
Ja, und auch die Ungerechtigkeit manchmal, ne? Weil der Innovator, der geht ja mit Leidenschaft, mit Herz, mit zusätzlicher Zeit.
Ja, rein.
Jetzt wieder bildlich gesprochen, unter der Woche schönes Excel gemacht, am Wochenende versucht er, sich BI beizubringen, ja? Oder ETL beizubringen. Das heißt, die gehen da voll rein mit mehr Motivation und Leistung und Zeit und allem, was sie haben. Ich sage immer Sofa-Engineering. Ja. Ja? Irgendwie abends noch, wenn Kind und Kegel schlafen, machen die halt noch ETL. So, das ist der Innovator. So, und der Nicht-Innovator, der hat ein sehr einfaches Leben. Der sitzt auf der Couch
und wartet bis
und schaut sich das an.
Ja.
Also das ist so wie so ein Fußballstadion. Ja, ja. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, ich bin in so einem Fußballstadion. Ja, auf dem Spielfeld, da ist ein Hauen und Stechen um Digitalisierung und da wird alles im Feinsten durchdacht, strategisch und so weiter. Und drumherum sitzen 80.000 und warten nur, dass einer hinfällt.
Ja.
Und dann kommt der Finger, habe ich dir doch gleich gesagt. Ja. Lass das.
Wir brauchen aber die Innovatoren, um sozusagen die restlichen im Stadion mit zu begeistern. Ne? Und das, umso mehr ist es, glaube ich, die Aufgabe von uns, diese Innovatoren zu fördern, zu begeistern und auch sozusagen durch die Durchstrecken mit durchzubringen. Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, bei Digitalisierung ist es oft schon mitgedacht worden, bei Data, was ja eigentlich dann erst auch auf einem gewissen Punkt der Reife von Digitalisierung wieder mit aufsetzt, weil die Daten müssen eben nicht händisch geschrieben werden, sondern in einer anderen Art und Weise, wird oftmals vergessen, dass das ein Transformationsjob ist und dass man nicht irgendwie jetzt alle Daten mal kurz hier in Data Warehouse schieben kann und dann wird schon alles top. Weil das merkst du dann auch, wenn die Daten ready sind, dass viele Fachabteilungen gar nicht verstehen, was sie reporten müssen. Gar nicht negativ gemeint, aber den Kontext in vielen Sachen, weil sie dann übergreifend aus ihrem Silo, hat es vorher keiner gewollt, aber jetzt müssen sie über den Silo hinaus die Connection verstehen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, um dann das große Ganze oder das Zahnrad im großen Ganzen sich anschauen zu können.
Ja, also wie gesagt, der Wert der Daten ist manchmal nicht erkannt, aber jetzt sozusagen sekundär. Beispiel. Jemand in einer Abteilung muss laut Prozess ein Feld in SAP pflegen.
Ja.
Für die einzelnen Abteilungen ist diese Information vielleicht irrelevant. Also wenn ich jetzt nur in diesem Silo stecke, sage ich mir, da gebe ich Hashtag ein oder Apfelkuchen, weil es einfach lustig ist, montagsmorgen Apfelkuchen. Ja. So, aber dass der Apfelkuchen, dieses Feld für eine andere Abteilung, für einen anderen Use Case immens wichtig sein kann, da geht es ja schon los. Da sind wir beim Thema ja auch wieder Datendemokratisierung im Sinne von, denk doch einfach mal nicht immer nur, was bringt es mir, diese eine Date, sondern denk mal weit. Da gibt es bestimmt jemanden, der mit der Date was anfangen kann. Und das wissen wir auch noch gar nicht.
Ja, dieses klassische Shit-In-Shit-Out-Prinzip, ne, was so ein bisschen, man kennt so, der Klassiker ist ja immer, du sollst ein Reporting aufbauen für eine Fachabteilung. Es hört sich jetzt immer sehr negativ an, weil wir beurteilen das ja jetzt gerade kritisch. Und die Fachabteilung gibt dir die Daten, du baust ein Reporting, dann ist das Reporting falsch, wo man dann plötzlich feststellt, dass die Daten gar nicht sauber waren. Und dann siehst du zum ersten Mal, hey, wie du sagst, hey, hätte man die fünf Felder noch besser gepflegt, dann hätten wir jetzt hier auch ein sauberes Reporting. Und dann stellt man plötzlich noch weiter fest, dass man das hätte für 3 Jahre machen müssen und dass man erst ab dem Zeitpunkt, wo man die Daten dann sauber pflegt, ein neues Reporting aufsetzt, was dann noch mehr ärgerlicher ist, weil dann alle sagen, dann brauchen wir es erst gar nicht machen, weil jetzt muss ich ja wieder ein Jahr warten, um genug Daten zu haben.
Ja, genau. Also die Fundamente sind wichtig. Also wie gesagt, auch diese 6 Stufen. Sicher können gewisse Sachen nebeneinander ablaufen,
ja,
aber im Grunde muss eins nach dem anderen passieren.
Und das pro Abteilung.
Wie genau, BI. Ja? Ja. Jetzt habe ich zwar ein Dashboard, aber irgendwo sagt es mir noch nicht genug, weil irgendwo fehlen mir so ein paar Datenpunkte, irgendwas. Oder nehmen wir jetzt dieses ganze Thema AI. Ja, viele glauben jetzt, dass AI alles lösen wird. Ja. Aber auch AI braucht Daten.
Ja.
Was mache ich denn, wenn ich keine Daten habe? Also ich möchte AI auf On-Time-Delivery machen. Aber wenn ich die Liefertreue oder den Liefertermin meines Lieferanten nirgendwo erfasse, dann wird mir auch die AI nichts beim Thema OTD helfen können. Ein Beispiel.
Ja. Dafür brauchst du wieder große Datenmengen und dann hast du wieder die Situation, dass du Projekte lostrittst, dass du es für die letzten Jahre wieder pflegen musst. Und dann, ich glaube, dieses Mitdenken und dieses Vorausschauende, dieses Konzeptionieren, was ich aber auch selber in den Projekten immer wieder merke, dass das dieses Um-die-Ecke-Denken schon sehr anstrengend ist, für die Teams selber, aber auch für die Fachabteilung. Und du deswegen, glaube ich, dann schneller mal dieses, das machen wir ein bisschen später, wird schon eine Lösung geben dafür.
Genau, oder man wartet halt, dass irgendwo eine Lösung herkommt. Aber auch da ist die Menschheit ja immer Lösung und Problem in einem. Ja. Also wir sind das Problem, aber ich glaube auch, dass wir die Lösung haben können. Ja.
Jetzt, Tim, jetzt haben wir die Sachen alle kritisch beurteilt. Wenn du so ein bisschen überlegst und 4 Jahre zurückreisen kannst oder jetzt jemanden hättest, der sich neu mit diesem Thema beschäftigt und du würdest dieser Person mal eine Blaupause mitgeben wollen, vielleicht auch ein kleineres Unternehmen, muss nicht zwangsweise so groß sein wie ihr. Was wären so die ersten Schritte, um das Thema loszutreten?
Letztendlich haben wir schon drüber gesprochen, man muss einen Kreis der Verbündeten aufbauen. Man muss einfach Leute finden, die auf derselben Welle irgendwo schwimmen und auch Dinge bewegen wollen. Ja. Ich glaube, damit fängt es an. Wir sind wieder beim Thema Mensch. Ja. Ja. Also ich muss Menschen finden, die sagen, nee, so wie das hier alles läuft, wollen wir das nicht mehr, weil wir auch daran glauben, dass es besser geht.
Ja.
So, damit fängt es an. So, und dann ist man irgendwann in der Technologie. Ja, wie will man jetzt automatisieren? Wie will man sich das alles so vorstellen? Ja, ist es die Cloud? Ist es Cloud A, B oder C? Ist es ETL, X oder Y? Aber am Anfang ist es immer die Frage, finde ich die Leute, die was bewegen wollen? Bin ich mir dessen bewusst, wo meine Probleme sind? Und dann das damit anzugehen.
Meine Ansicht und auch gerne deine dazu, es gibt schon manche Technologien, die eher auf No- und Low-Code ausgelegt sind, also die du eher in einem Gesamtkonstrukt verwenden kannst, mit Personen, die vielleicht noch nicht so firm sind, versus Technologie, wo du weißt, dass du da schon extrem darauf achten musst, fitte Menschen mit reinzuholen, im Sinne von technologiefit. Und das, ich glaube, kann schon mitentscheidend sein.
Na gut, das ist ja auch der Spagat. Ja. Ich habe damals, meine Vision war damals, möglichst vielen Leuten ein neues Mindset, ein neues Tool irgendwie präsentieren und sie da heranzuführen. Ja.
Ja.
Es gibt sicher Technologien, wo man als Citizen mit Low-Code nicht weiterkommt.
Ja.
Da ist es aber dann immer die Frage, wo kriege ich denn diese Persona her, die das dann macht? Ja. So, jetzt wissen wir alle, dass Digitalisierung, Daten natürlich ein Riesenthema ist. Ich hatte jetzt das Glück, auch viele gute Leute einstellen zu können, habe jetzt auch wieder Leute eingestellt, aber es ist immens schwierig, die zu finden. Also da, das spielt dann halt auch rein. Ja, ja klar, kann ich vielleicht das, was jetzt wir machen, in einem anderen IT-Konstrukt noch performanter, vielleicht noch schöner, schneller, besser machen. Kriege ich aber diese Menschen, die dieses System dann für mich maintainen, kriege ich diese Menschen, die vielleicht mehr können müssen als Low-Code am Markt? Was kostet das wieder?
Ja, weil die brauche ich aber, die das Tool bedienen können.
Genau. Ja. Ja, oder die Infrastruktur.
Genau.
Ja. Also daher, ja.
Würdest du erst Technologie einkaufen oder würdest du erst den Kreis der Verbündeten aufbauen?
Also bei mir kam das ja mehr oder weniger gleichzeitig. Ne? Ich meine, diese Nee, eine eigentlich nicht. Ne? Also ich habe es ja gerade gesagt, da kam jemand und hat mir was erzählt. Ja. Und dann kam noch einer und noch einer. Also da kam eigentlich die Technologie schneller an mich ran, als dann das ganze Netz, das ich dann letztendlich finden musste, was mich in meinen Gedanken halt unterstützt.
Ja. Weil da aber schon die Begeisterung da war bei der Technologie.
Ja, bei mir halt.
Ja, ja. Also ja,
sehr singulär. Ja. Aber also ich würde sagen, man braucht Verbündete einfach. Das ist wichtiger. Und ob es dann die oder jene Technologie ist.
Jetzt haben wir viel über Technologie gesprochen. Für Technologie, die holt man ja nicht zwangsweise als erstes im Data-Team, sondern du brauchst ja auch die IT für die Quellsysteme, du brauchst die IT für weitere Themen. Und wenn man sich es nochmal ein bisschen länger anschaut und mal auch so Abteilungen oder Unternehmen beurteilt, ist doch oft die IT dafür verantwortlich, Daten bereitzustellen. Und da ist, glaube ich, eine sehr gespaltene Meinung dazu, ob die jetzt proaktiv ist und hilft oder ob sie eher vermeintlicher Verhinderer ist. Wie siehst du das Thema IT und Citizen? Hilft es? Hilft es, diesen Konflikt ein bisschen zu entzerren?
Gibt es da einen Konflikt? Ich glaube, es sollte keinen Konflikt geben. Es ist aber natürlich disruptiv, was wir tun, weil wir natürlich als Citizen mittlerweile Sachen machen, die vor 2, 3, 4 Jahren eine alteingesessene IT-Organisation gemacht hat. So, das heißt, ja, es ist disruptiv. Es ist ein Paradigmenwechsel auf jeden Fall, was ein Rollenverständnis angeht. Aber ich bin der Meinung, das muss in einen Status gehoben werden, dass man das Beste aus beiden Welten holt.
Ja, fair.
So, ich würde mich jetzt mittlerweile als jemand diese als Hybriden zwischen einer damaligen IT- und Datenwelt und einer Business- und Prozesswelt sehen. So, und das ist natürlich immens stark. So, ja, kann ich alles mit dem, was wir Low-Code machen? Nein, irgendwann brauche ich eine IT, wenn es um die Infrastruktur geht, um Server geht, um vor allem Sicherheit.
Ja. Ja,
Informationssicherheit, ist dieses ganze Ökosystem safe von irgendwelchen Angriffen? Das, was wir tun, ist das in Ordnung? Also das heißt, die IT meiner Meinung nach, die gehört dazu zu dem Spiel, hat aber jetzt halt diesen neuen Mitspieler Citizen. Das heißt, eine IT sollte mir das Fahrrad hinstellen, mit dem ich fahren soll. Bloß ob ich damit jetzt nach rechts oder nach links fahre, ob ich mir hier noch ein Tacho und eine pinke Klingel dran mache oder ob ich einen Wheelie mache oder irgendwo anstatt rechts um die Kurve zu fahren einen Bunny Hop irgendwo drüber mache, das mache ich dann als Business. Ja. Und das ist natürlich auch wieder Kultur.
Ja, Freiheitsgrade,
und das muss natürlich auch langsam entwickelt werden. Andere Firmen sind vielleicht da schon anders unterwegs.
Ja, finde ich ein guter Punkt, weil ich glaube, du brauchst, wir haben jetzt immer nur zwei Spieler sozusagen beurteilt, aber du brauchst eigentlich alle drei und du musst im Triangel, wenn man das so sagen kann, sehr, sehr gut funktionieren.
Ja.
Weil du musst die Infrastruktur haben, die muss funktionieren, die Infrastruktur müssen Daten zusammengezogen werden, dann brauchst du jemanden, der das sozusagen orchestriert, der die Organisation und Kultur, wie du sagst, sozusagen weiter vorantreibt, aber auf der anderen Seite auch achtet, dass die Organisation, dass die Technik so aufgebaut wird, dass die Skalierung, die an den Use Cases später hängen, wenn die Leute denn dann mal wollen, sozusagen auch da sind, was du auch am Anfang gesagt hast.
Ja.
Finde ich auch von der Folge, glaube ich, sehr rund, außer Tim, du hast jetzt noch was wir hier irgendwie, was du noch mitgehen willst, den Hörern und Hörerinnen.
Ich meine, das Thema ist riesengroß, aber ich denke mal, das war so mal ein schneller Ritt durch die Gemeinde, sage ich mal, mit verschiedensten Aspekten.
Ja.
Vielleicht nicht immer allumfassend, aber ich denke mal, zumindest so ein Geschmäckler für alles war dabei.
Ja. Wer hier als Hörer und Hörerin denn gerne möchte, kann auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Plattformen bis hin zu YouTube den Podcast abonnieren und auch bewerten. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, habt ihr die Möglichkeit, in den Shownotes dann auch die Links zu finden. Lieber Tim, zwei Fragen, die ich meinen Gästen immer stelle. Was machst du denn noch privat mit Daten? Jetzt habe ich schon gehört, du hast eine Tochter, vielleicht weiß nicht, ob da irgendwas ist. Oder ansonsten, wie nennst du deinen Filmtitel? Wie würdest du mit einem Filmtitel das beschreiben, was du jetzt mir gerade erzählt hast?
Also was ich privat mit Daten mache, ist 7-jährige Tochter, ja. Da haben wir ja jetzt Gemeinsamkeit.
Ja.
Wir lernen fleißig lesen und schreiben, natürlich mit den neuen Technologien, das heißt auf Apps und allem.
Ja. Hast du da einen Tipp für mich, welche App?
Anton.
Ja.
Habe ich noch nie vorher gehört, aber funktioniert ganz gut.
Ja.
Macht ihr Spaß.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Wir müssen ja dranbleiben. So, was mache ich sonst mit Daten? Ich mache viel Sport oder habe mal sehr, sehr viel Sport gemacht, mache immer noch viel Sport.
Ja.
habe hier natürlich auch eine Uhr.
Ja, sehr gut.
Das heißt, es wird alles zumindest mal gesammelt. Ja. Und dann je nach Leistungsgedanke und Wille und Zeit auch mal analysiert.
Ja, ja. Ja. Fair. Ja, ich habe ja meine Garmin und meine Whoop gerade und meine Whoop gucke ich mir eigentlich täglich an. Ist ganz spannend, was da rauskommt, aber dann die Interpretation darüber, wie es ist und was es heißt. Ich glaube, das ist immer dem eigenen, wie du sagst jetzt, der Leistungsgedanke, der dahinter steht. Ja. Bevor wir es vergessen, Filmtitel für dein Data Game.
Filmtitel Data Game.
Du darfst Film, Serien und Filmtitel, der sozusagen das, was du jetzt gerade erzählt hast, beschreibt, der muss nicht existent sein.
Also am besten, jetzt sind wir ja schon wahrscheinlich dann auch ungefähr gleichen Semesters, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder noch kennt, ja. Aber Zurück in die Zukunft.
Ja, cool. Ja,
also das ist eigentlich genau das Ding.
Ja. Hatte ich jetzt eine Analogie genutzt gehabt für eine Kinopräsentation, ist genial, was sie für Ansichten hatten, was das jetzt sozusagen in dem Zeitraum passierte.
Ich meine, Hoverboard haben wir zwar immer noch nicht im großen Stile, warte ich noch drauf, fand ich cool.
Ja.
Aber ansonsten, auch das, was ich jetzt durchlebe, ist eigentlich genau das, ja. Mal so ein paar 20, 30 Jahre zurück.
Ja.
Und dann ist man auf einmal wieder in irgendeiner Bubble auf irgendeiner Konferenz, wo im großen Stil über KI gesprochen wird. Also es ist immer so ein Hin- und Her-Reisen.
Ja, verstanden. Ja. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die spannende Folge, lieber Tim.
Nicht dafür. Hat Spaß gemacht.